Also ich werde jetzt auf Englisch natürlich sprechen. Meine Kollegen haben ja schon einige der Themen angesprochen. Wir haben schon gehört, wie weit wir bei den Leitlinien sind. Sie wissen nun schon viel über PMS. Und ich werde nun das Kapitel 8 über die Epilepsie näher beleuchten und mit Ihnen darüber sprechen und Ihnen das vorstellen. Was haben wir getan? Wir haben uns die Literatur angeschaut. Also wir haben uns die Literatur zu PMS und Epilepsie angeschaut und wir haben 30 bis 40 Publikationen. Also es gibt etwa 40 Veröffentlichungen und hier haben wir gesehen, dass die Prävalenz sehr hoch ist für fieberbezogene Krampfanfälle oder Anfälle ganz allgemein und das Risiko für Epilepsie beläuft sich auf bis zu 70%, also das ist wirklich sehr relevant, die Zahl stammt von 2016. Aber was passiert hier? So, es ist eine Abnormalie. Es gibt eine abnormale Nervenaktivität bei der Epilepsie, die begleitet wird von Bewusstseinsveränderungen, motorischen Veränderungen, sensorische Veränderungen. Es ist also wirklich ein breit gefächertes Feld hier und mit breit gefächerten Auswirkungen. Und aus dieser Literatur, die wir gefunden haben, leiten wir die drei folgenden Fragen ab, auf die wir Antworten finden wollten. Also es geht darum, ob es hier eine spezielle Art von Epilepsie gibt. Was sind die Mechanismen von Epilepsie bei PMS und wie kann das behandelt werden? Jetzt beginne ich mit der Zusammenfassung. Die Prävalenz für Epilepsie im jüngeren Alter ist 11%. Und wenn bei einem Alter von über 18 Jahren liegt die Prävalenz bei 60%. Also die Wahrscheinlichkeit ist leider sehr hoch, dass sich Epilepsie ausbildet. Und wir finden tatsächlich fast alle bekannten Arten von Epilepsie. Wir haben Absences, Abwesenheiten, dass man abwesend ist, dass man starrt. Dann haben wir die tonische, die atonische, das kommt seltener vor, dass man also zusammenbricht und auf den Boden fällt. Also man ist immer zu spät, das abzufangen. Das ist also die atonische Form der Epilepsie. Und in solchen Fällen braucht man zum Beispiel einen Helm. Dann gibt es die tonisch-klonische Version. Das ist eher das betrifft auch die Muskeln ganz, ganz speziell. Also da hat man Zuckungen zum Beispiel. Excuse me, don't forget to hold the microphone. Also außerhalb dieser Anfälle, abgesehen von diesen Anfällen, gibt es natürlich weitere Abnormalitäten, aber bei PMS ist die Wahrscheinlichkeit eben sehr groß, dass es sich nur auf diese EEG-Faktoren bezieht. Was sein kann, ist, dass wir sehr viele Krämpfe sehen, aber dass die Ärzte als Folge ein 24-Stunden-EKG vorschlagen, um eben den Patienten zu überwachen und dass man vor allem die Form der Epilepsie genauer untersuchen kann. Das EKG das EEG, Verzeihung, ist eine elektrische, eine Überwachung des Gehirns durch Elektroströme. Es gibt natürlich auch MRT, MRTs vom Gehirn, aber das MRT zeigt nicht, welche Art der Krämpfe passieren, sondern das MRT zeigt nur, dass es eine höhere Wahrscheinlichkeit für Krampfanfälle gibt. Man kann den Grund für die Epilepsie herausfinden. Und das MRT kann vor allem Einblicke in weitere Symptome ergeben. Gibt es Schluckprobleme, gibt es Magen-Darm-Probleme? Und da fragt man sich jetzt, was hat das miteinander zu tun? Dazu kommen wir noch. Also Abnormalitäten wie Krämpfe oder EEG-Abnormalitäten sind natürlich sehr schwierig, mit denen kann man sehr schwierig umgehen als Eltern, weil man nicht weiß, wie man darauf reagieren soll. Also was sind die Mechanismen, die der Epilepsie zugrunde liegen? Diese Mechanismen sind bisher immer noch nicht bekannt. Also es ist alles eine Hypothese. Die inhibitorischen Neuronen funktionieren vermutlich nicht korrekt. Also es gibt zu viele Stimulantien, die Neuronen werden zu sehr stimuliert. Und dadurch ergeben sich eben diese Krämpfe. Und nun die Frage, gibt es ein spezielles Gen, das dafür verantwortlich ist, dass es ein höheres Risiko für Epilepsie gibt? Und da ist die Antwort einfach, wir wissen es noch nicht. Das könnte Polygen sein, bedeutet, dass es nicht nur ein Gen gibt, das dafür verantwortlich ist, sondern mehrere Gene. Und das macht das Ganze natürlich wieder komplizierter. Natürlich muss man auch Umweltfaktoren einberechnen, diese Stimmungsschwankungen, das kann alles einen Einfluss auf die Anfälle haben. Und der letzte Teil dieser Zusammenfassung ist nun die Behandlung. Und die Antwort ist sehr offen und die heißt, dass es kein Medikament gibt, das effizienter wäre als andere. Also das ist eine sehr offene Antwort. Es gibt einfach nicht das eine Medikament. Die Zusammenfassung, das werde ich jetzt sehr schnell machen. Es gibt ja auch noch einen praktischen Part, aber jetzt werde ich ganz schnell durch die Zusammenfassung gehen. Also die Prävalenz ist 70%. Man sieht alle verschiedenen Arten von Krämpfen. Muskelkrämpfe kommen am häufigsten vor. Es gibt spezielle EEG-Abnormalitäten. Die Deletion, da möchte ich jetzt, es gibt Dinge, die mit der Deletion von Schenk 3 direkt zusammenhängen. EEG-Abnormalitäten und Krämpfe haben nichts zu tun mit einem erhöhten Risiko für die Regression, also für Rückschritte. Ein PMS-Patient wird genau wie andere Patienten behandelt. Andere Patienten, ein Epilepsie-Patient. Also es gibt keine spezielle Behandlungsform für PMS-Patienten mit Epilepsie. Abbildungen vom Gehirn, im besten Fall MRTs, werden empfohlen und sie werden sehr stark empfohlen, wenn es noch andere neurologische Auswirkungen gibt. Was ich Ihnen jetzt zeige, ist nicht Teil der Leitlinie, aber es ist doch interessant. Das ist ein MRT, eines von der Seite, eines von vorn, also von oben, von vorne. Also es sind zwei Perspektiven auf das Gehirn. Hier das Cerebellum ist in diesem Fall sehr klein und je kleiner es ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass zum Beispiel eine Sprachstörung vorliegt. Wenn wir uns die Zwischenräume im Gehirn anschauen, die Verticals, dann sehen wir, dass hier die Zwischenräume größer sind. Das bedeutet, es sind also weniger Gehirnzellen vorhanden und natürlich hat das auch eine Auswirkung. Und man geht davon aus, dass auch hier ein Zusammenhang besteht, eben wie größer diese Zwischenräume sind. Je mehr Zwischenräume, desto eine geringere geistige, eine höhere geistige Behinderung liegt vor. Und jetzt wieder, was hat der Magen-Darm-Trakt damit zu tun? Das ist wichtig, dass es eine Verbindung gibt. Ich möchte noch ganz schnell etwas sagen. Wenn man weiß, dass man einen Schenk-3-Defekt hat, dann kann man sich einfach ein MRT anschauen und dann kann man eine Verbindung herstellen. Und auf den daraus kann man auf den Phänotyp schließen. Und das ist, was hier gemacht wurde, das ist hier das Gehirn, das Gehirn auf eine Abbildung des Gehirns. Und Sie sehen hier die verschiedenen neuropsychologischen Aspekte. Das bedeutet, wir sind erst am Anfang und wir werden alle, ja fast jede Woche, möchte ich sagen, besser darin, diese verschiedenen Bereiche zu verbinden und die Verbindungen zwischen den Symptomen zu finden. Und je besser diese Verbindungen sind, desto besser können wir Ihnen erklären, was passiert. Was sind die Empfehlungen? Alle mit PMS, egal wie alt der Patient ist, muss wissen, dass ein gewisses Risiko für Epilepsie und Anfälle besteht. EEG sind nicht konklusiv, also es müssen über Nacht EEGs durchgeführt werden, Abbildungen des Gehirns und im besten MRT wird empfohlen für PMS-Patienten, die epileptische Anfälle erleiden und das ist der erste Weg. In den meisten Krankenhäusern ist das einfach möglich, so etwas zu tun. Und man muss auch mit Kinderneurologen zusammenarbeiten, die sich das genau anschauen und eine Therapie für die Epilepsie zusammenstellen. Und es gibt natürlich ganz allgemeine Behandlungsformen gegen Epilepsie. Wie schon gesagt, das unterscheidet sich nicht. Diese Arbeitsgruppe hat sich zusammengesetzt aus den Personen, die Sie auf der Folie sehen. Denen möchte ich danken und ich möchte auch Ihnen jetzt für Ihre Aufmerksamkeit danken.